Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Stefan Henzel war bis Dezember 2025 Antisemitismusbeauftragter der Hansestadt Hamburg und er hat sein Amt niedergelegt, weil er persönlichen Angriffen ausgesetzt war. Herr Henzel, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast und die Eingangsfrage wäre, welche Angriffe waren denn das?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich das erste Mal im Saarland und ich finde das toll, dass Sie mich eingeladen haben. Danke. Wir starten gleich mit einem schwierigen Thema ein, gleich mit Angriffen. Also niedergelegt das Amt habe ich eigentlich, zum einen ging es um Hass und Hetze, darauf hatte ich keine Lust mehr, aber noch viel mehr, dass ich das Gefühl hatte, ich dringe mit den politischen Botschaften und mit den Umsetzungen von dem, was wir in Hamburg, ich war ja Hamburger Antisemitismusbeauftragter, nicht durch. Das heißt, mein Eindruck war, wir haben gute Strukturen, wir haben gute Grundlagen, aber bei der Umsetzung ist der politische Betrieb und auch die Verwaltung nicht ganz so hinterher, um das freundlich zu sagen.
Ja, also das ist das Thema Unterstützung von der Politik oder ja von der Verwaltung. Und welche Unterstützung hätten Sie sich denn da gewünscht? Also wo hat es gefehlt?
Naja, Antisemitismus, Beauftragter zu sein, wenn viele Leute denken, das sind Menschen, die gehen zu Veranstaltungen, die reden mit Schulklassen und das gehört sicherlich auch dazu. Ich meine, die größte Arbeit ist Strukturarbeit. Das heißt, überhaupt Menschen zu erklären in der Verwaltung, wer sind Juden? Da war ich oftmals sehr erstaunt, weil wir leben in Deutschland, wo man viel über jüdische Menschen spricht, über den Holocaust, Erinnerungskultur. Mhm. Aber das Wissen über, wie leben jüdische Menschen hier, wie ist die Community strukturiert, war eigentlich nicht da. Das heißt, wenn man das nicht versteht, kann man auch keine Prävention machen.
Okay, können Sie das mal ein bisschen ausführen? Also was hat man denn da nicht verstanden? Also wo hat es da gehakt?
Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Hamburg eine Landesstrategie gegen Antisemitismus. Es gibt eine Bundesstrategie gegen Antisemitismus. Wir haben sogar die Hamburger Verfassung geändert. Die Präambel der Hamburger Verfassung sieht jetzt vor, dass das Staatsziel ist, Antisemitismus zu bekämpfen. Und all das ist da. Wir haben eine Definition von Antisemitismus. Aber wenn es um die Implementierung geht, solche Papiere sind natürlich geduldig. Es geht darum, dass es in die Förderrichtlinien geht. Das bedeutet, wenn eine Organisation, ein Verein antisemitische Stereotype verbreitet, kann er kein Steuergeld bekommen, dieser Verein. Wenn eine öffentliche Institution Räume vergibt an Organisationen, die Israel dämonisieren oder die doppelte Standards anlegen an Israel, muss es Konsequenzen haben. Und genau da war es ganz schwierig, überhaupt durchzudringen. An der Hamburger Universität gibt es Veranstaltungen, die ganz klar in diese Kategorie fallen. Und der Unipräsident stellt sich stur und sagt, das hat nichts mit mir zu tun, das ist studentische Selbstvertretung zum Beispiel.
Okay, also wo man dann halt sagt, okay, das sind Organisationen im Bereich der politischen Studentenvertretung und die können machen, was sie wollen.
Genau.
Aber man hat ja schon Angriffsmöglichkeiten. Also man kann ja sagen, okay, du kannst gerne deine Veranstaltungen zum Beispiel an einem privaten Ort machen, aber jetzt an einem öffentlichen Ort nicht. Warum ist das Verständnis aus Ihrer Sicht dann nicht gegeben in der Verwaltung? Also warum blickt man da oder schaut da weg?
Ich trage diese Frage schon lange mit mir rum. Ich habe keine abschließende Antwort. Ich kann nur sagen, was ich beobachte. Wenn es um Gleichberechtigung von Männern und Frauen geht, wenn es um Sexismus geht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Homophobie geht, wird sehr, sehr schnell agiert. Und es wird auch in den seltensten Fällen hinterfragt, das Narrativ der Opfer. Wenn es um judenfeindliche Anschläge geht oder Übergriffe oder Veranstaltungen, wird es für viele Menschen kompliziert, weil sie dann sagen, das hat was mit einem Nahostkonflikt zu tun. Das hat was mit etwas zu tun, was für uns zu komplex ist. Oder hat das Opfer nicht auch eine israelische Fahne getragen? Und damit würde man irgendwas unterstützen. Und man denkt, ihr würdet das nie tun, wenn eine Frau angegriffen wird oder verletzt wird, würdet ihr nie fragen, hat sie nicht einen zu kurzen Rock gehabt? Da sind wir glücklicherweise weg. Aber wenn es um Juden geht, gibt es sozusagen immer oder häufig diesen Verdacht. Und das macht es, glaube ich, für Menschen schwierig. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Zustimmungswerte und auch die Haltung Juden gegenüber haben sich seit dem 7. Oktober 23 massiv in Deutschland verschoben und verschlechtert.
Mhm. Ja, Sie haben es ja angesprochen hier, der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, also ein schreckliches Verbrechen, das ja, der größte Mord an Juden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft und natürlich dann auch auf das öffentliche Leben, zum Beispiel an einer Universität, in einer Zivilgesellschaft, in einer Stadt. Glauben Sie, dass da vielleicht auch viele Verantwortungsträger Angst haben vor, ich sag jetzt mal, Protesten oder vielleicht auch vor schlimmeren Dingen? Also, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt einfach mal gewähren und gehen keinen Konflikt ein, dass ich nicht irgendwie in der, ja, im Fokus stehe.
Also, ich glaube, Sie haben sehr recht mit dem, was Sie sagen. Das eine ist, dass es diese Unsicherheit gibt, wenn es um Antisemitismus geht, obwohl wir haben eine Definition, die Definition des Europäischen Parlaments, der Bundestag benutzt sie. Da ist eigentlich sehr, sehr klar auch unterschieden, was ist Israel-Kritik im Sinne von, wir kritisieren den demokratischen Staat Israel, einzelne Maßnahmen, bestimmte Themen, Kriegsführung, was auch immer, was ja vollkommen legitim ist. Und zum anderen kriegen die Leute es nicht hin zu verstehen, dass häufig ein doppelter Standard angelegt wird und dass Israel für Dinge angegriffen wird oder in Haft genommen wird, wofür wir andere Staaten niemals kritisieren würden. Es liegt vielleicht auch damit zusammen, dass wir in einem Land, in einer Region leben, die frei von Krieg war für die letzten 50, 60 Jahre.
Mhm. Ja, 7. Oktober war einschneidendes Erlebnis. Also glauben Sie, dass das viel verändert hat, auch in Deutschland für die Juden?
Absolut. Das ist das, was man vermutlich als wirkliche Zeitenwende begreifen kann. Wir reden heute über ungefähr 6.700 Straftaten im Jahr in der Bundesrepublik. Das ist die Zahl von 24. Und die Frage an dieser Stelle müsste ja nicht sein, warum ist diese Zahl so hoch, sondern aus meiner persönlichen und aus der Beobachtung, die ich mit anderen Menschen geteilt habe, muss die Frage sein, warum ist die Zahl so niedrig? Und ich gebe Ihnen auch die Antwort. Die Zahl ist deshalb so, wie sie ist, weil jüdisches Leben seit dem 7. Oktober 23 unsichtbar geworden ist. Wann sieht man in der Öffentlichkeit jemanden mit einer Kippa, mit einer Kopfbedeckung? Wann sieht man eine Davidsternkette oder auch nur einen Einkaufsbeutel, den man vielleicht von einem jüdischen Museum irgendwo mitgebracht hat oder aus Israel? Das ist komplett verschwunden. Wenn Juden ihr Recht auf Religionsfreiheit nach Artikel 3 Grundgesetz umsetzen würden, also das, was eigentlich ganz normal sein sollte, dann wäre hier ganz schön was los, weil die Affekttaten auf der Straße wären extrem hoch. Es würden vermutlich, also aus der Dunkelfeldstudie, die wir durchgeführt haben in Hamburg, wissen wir, dass das Dunkelfeld 8 bis 10 Mal höher ist, also Dinge, die passieren, die nicht angezeigt werden. Und gleichzeitig gibt es diese Angst, sichtbar zu sein, weil man zu Recht vermutet, dass man Nachteile erleidet.
Ja, lassen Sie uns mal kurz über diese Dunkelfeld-Studie sprechen. Also das, da steht ja drin, wenn ich das richtig verstanden habe, also 4 von 5 Juden haben antisemitische Vorfälle innerhalb von einem Jahr erlebt. Also es ist ja schon ein extrem hoher Wert. Was kam denn dabei raus? Also was waren das für Vorfälle?
Ja, was wir gemacht haben, erstmal in Hamburg hatte ich den Eindruck, man redet immer drumherum. Es gibt ein paar Zahlen bundesweit. Und die jüdische Gemeinde Hamburg, das ist eine Einheitsgemeinde, das heißt, es sind verschiedene Strömungen des Judentums dort drin unter einem Dach. Die Polizeiakademie und die Behörde, in der ich tätig war, hat zusammen, ich glaube, 570 Menschen befragt aus der jüdischen Gemeinde. Das ist eine extrem hohe Zahl von Rückmeldungen. Wir haben das in verschiedenen Sprachen gemacht. Und manche Dinge, die Menschen erlebt haben, sind strafrechtlich relevant gewesen, andere sind es nicht. Aber allen ist gemein, dass sie das Lebensgefühl und auch die Einschränkung der Freiheit massiv beeinflussen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jemand zum Beispiel hat gesagt, wir wohnen in einem Haus, wir kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und wir haben Nachbarn, die sind Tschetschenen. Wir haben immer mit denen gesprochen, weil wir können auch Russisch sprechen. Seit dem 7. Oktober redet der tschetschenische Nachbar nicht mehr mit uns. ist nicht strafrechtlich relevant, aber es macht etwas mit Menschen. Ja, ich kann entscheiden, dass ich nicht mehr mit ihnen sprechen möchte, aus verschiedenen Gründen. Aber das macht was mit Menschen, insbesondere mit Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, mit Menschen, die nicht sozial mobil sind, wie man oft sagt.
Ja, und was sagen denn die Menschen? Also sagen die, wir wandern aus oder wir ziehen uns zurück? Also tragen das nicht mehr offen nach außen, dass man jüdischen Glaubens ist? Also was sind die Konsequenzen?
Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Überlegungen, aber wir dürfen nicht vergessen, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland besteht zu 95% aus Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, die sind schon einmal aus ihrem Land weggegangen, haben Sprache, Kultur, Job, in vielen Fällen ihre Rente und alles dort gelassen, um ihren Kindern eine neue und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Diese Menschen sind jetzt in Deutschland, haben ganz normale Migrationsprobleme, sind überproportional von Armut betroffen und haben vielleicht auch Angehörige in Israel oder auch in der Ukraine und sind sehr, sehr in die geopolitische Gemengelage eingebunden, persönlich. Und es ist nicht so einfach zu sagen, wir ziehen weg. Israel ist kein leichtes Land zum Leben.
Ja.
Ja? So, das heißt, es gibt eine große Unsicherheit, eine große Verunsicherung. Und was mir am meisten Sorgen macht, sind nicht die Taten, die Anschläge, die Gewalttaten, die Übergriffe, sondern dass die Kinder und Enkelkinder dieser Menschen, die gekommen sind, kein positives Bild von jüdische Identität und Judentum haben. Das bedeutet, wenn auf dem Schulhof das Wort Jude ein Schimpfwort ist, und in der Sowjetunion haben sie schon erlebt, dass jüdisch sein ihr Nachteil sein könnte. In den Pässen stand Jevrei, es gab an der Universität Quoten für Juden. Was erlebt so ein Kind jetzt und was macht es mit ihm später? Kann es ein positives Selbstbild haben vom eigenen jüdisch sein, wenn es es eigentlich immer verstecken muss? Und ich glaube, die Antworten sind nicht so einfach. Nach dem 7. Oktober 2023 erleben wir weltweit eine antisemitische Welle. Mhm. Auch in den USA mit der größten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels, aber insbesondere in Frankreich, in Spanien, in europäischen Ländern. In Israel die große Verunsicherung. Es gab das größte Massaker an Juden nach der Shoah. Ich glaube, die Antwort bei vielen Menschen ist sehr unterschiedlich. Setzen wir uns hier ein, gehen wir, aber ich glaube, die Antworten sind auch so, dass sie oftmals von ganz persönlichen Bekanntschaften, Freundschaften, familiären Verbindungen geprägt sind, weil man denkt, okay, dann gehen wir woanders hin. Bis vor dem 7. Oktober sind viele Juden aus Frankreich nach Großbritannien gegangen, weil man konnte über den Tunnel hin und her und gerade London war ein großes jüdisches Leben und es war recht sicher, das ist seit dem 7. Oktober hinfällig.
Ja, wie waren so die Reaktionen aus der Politik auf diese Studie? Ich meine, Sie sind ja als Antisemitismusbeauftragter gut vernetzt in der Politik gewesen. Was waren die Reaktionen? Also was hat die Politik gesagt? Wir müssen was machen oder da können wir nichts machen?
Na, ich glaube, erstmal war man dankbar, dass man überhaupt belastbare Zahlen hatte. Ja, und man war auch ein bisschen stolz, dass Hamburg das erste Bundesland war, wo eine jüdische Gemeinde gesagt hat, okay, wir haben das Vertrauen und wir öffnen uns, ja, und wir machen das zusammen. Und ich glaube, es war schon vorher bewusst, dass wir etwas machen müssen. Das heißt, wir haben eine Landesstrategie entwickelt. Das war nochmal der Unterbau für diese Landesstrategie. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ist es sozusagen ein Baustein in dem, was wir haben. Wir haben zum Beispiel in Hamburg an Schulen keine Meldepflicht für antisemitische Straftaten. Wenn Sie heute der Bildungsbehörde dort schreiben und sagen, wie viele Straftaten, werden die Ihnen sagen, können wir nicht sagen, oder Sie sagen, in 5 wurden gemeldet. Aber wenn wir gar keine Daten haben, was eigentlich in öffentlichen Schulen passiert, können wir auch keine Prävention stricken. Wir können keine Projekte machen, wissen nicht, wer die Täter sind, wir wissen relativ wenig. Und es ist erstaunlich, dass wir in Deutschland, wo viele Sachen gut erforscht sind und viele Maßnahmen auch umgesetzt werden, dass immer noch so ein blinder Fleck ist.
Hm. Ja, also wirklich schlimme Dinge, die sie da erlebt haben. Auch mit der Dunkelfeld-Studie, das macht ja was mit den Menschen. Also ich weiß nicht, wie ist die Reaktion gewesen auf diese Studie? Also haben dann viele Menschen aus der Gemeinde gesagt, ach, jetzt endlich ist das mal bestätigt. Oder haben auch viele hilflos reagiert und gesagt, ja, wir erfahren keine Unterstützung, wir können eh nichts machen und sind irgendwie ein Stück weit verzweifelt. Also wie waren so die Reaktionen aus der Gemeinde?
Ich glaube, aus der Gemeinde gab es gar nicht so viele Reaktionen darauf, weil das war so eine Bestätigung von dem, was wir schon eigentlich wissen. Und ich würde sagen, viele Menschen finden es erstmal gut, dass es überhaupt sichtbar ist. Und es ist jetzt klar, was eigentlich hier Sache ist. Mhm. Wobei eine Dunkelfeldstudie natürlich nicht unterscheidet zwischen strafrechtlich relevant und nicht, ja. Da werden Menschen befragt, welche Situationen haben sie erlebt, in welchen Konstellationen hat die stattgefunden, was denken sie waren die Motive der Täter. Aber strafrechtlich belastbare Zahlen sind eigentlich das, was die Landespolizei oder das BKA uns liefert. Und auch die sind ja eindeutig, dass sie massiv gestiegen sind. Mhm. Und ich glaube, wirklich jeder, der sich im öffentlichen Bereich bewegt, sollte einfach überlegen, was ist anders seit dem 7. Oktober 23? Sind jüdische Menschen noch sichtbar? Viele Menschen berichten von einer Zurückgezogenheit ins Private, einfach weil sie immer wieder auch in Diskussionen verwickelt werden. Sie sollen sich zum Nahostkonflikt äußern oder sich zu diesem und jenem bekennen, worauf sie eigentlich keine Lust haben, weil sie in ihrem Verein vielleicht nur Fußball spielen wollen oder in eine Bar gehen wollen, Getränke einnehmen wollen und natürlich nicht über Themen sprechen wollen, die ihnen aufgezwungen werden.
Genau. Was ja auch oft verschwiegen wird, ist, also es gibt natürlich viele Angriffe aus dem rechtsextremen Spektrum auf jüdisches Leben, teilweise auch aus dem linken oder linksextremen Spektrum. Und das Thema Islamismus wird oftmals ausgeklammert. Also würden Sie das bestätigen oder haben Sie da ein anderes Bild?
Absolut. Also ich würde sagen, wenn Sie Juden fragen, dann würden die sagen, in westdeutschen Großstädten ist ihr Problem häufig nicht Rechtsextremismus, weil das sind nicht die Affekttaten, die auf der Straße passieren, sondern es sind männliche, muslimische junge Männer, die Übergriffe begehen. In Ostdeutschland ist es vermutlich ein anderes Bild. Das ist wahrscheinlich eine Mischung auf Rechtsextremen und jungen Migranten. Und dann kann man sagen, ist das islamistisch geprägt? Ist es nicht? Auch in den Zahlen gibt es eine relativ große Unklarheit in den Landespolizeiämtern, aber auch auf Bundesebene. Wie werden Taten zugeordnet? Zum Beispiel, wenn an einer öffentlichen Schule mit über 90% migrantischen Kindern ein Hakenkreuz auf der Toilette geschmiert wird, würde ich nicht davon ausgehen, dass es einen rechtsextremen Hintergrund hat. Sondern die Motivlage ist anders. Wir wollen euch zeigen, Hitler hat den Job nicht fertig gemacht. Ja? Aber es wird dann gezählt als Tat im rechtsextremen Umfeld. Und ich denke, dass nur wenn man die Dinge benennt, so wie sie sind, können wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, überhaupt Strategien entwickeln. Wenn man aus politischer Korrektheit sich nicht traut, zu sagen, wir haben in der muslimischen Community ein großes Problem. Wir haben jetzt die ersten Zahlen, dass antisemitische Einstellungen doppelt bis dreifach so hoch sind in der muslimisch-migrantischen Bevölkerung in Deutschland wie im Durchschnitt. Dann muss das eine Konsequenz zur Folge haben.
Haben Sie in die Richtung auch versucht, als Antisemitismusbeauftragter Bildungsarbeit zu leisten oder Schulprojekte zu initiieren? Also was war da Ihre Antwort auf diese Frage?
Grundsätzlich glaube ich, dass wir mit dem Bereich Bildung, und das ist ja das, was häufig die Antwort ist, aber dass wir auch überzeichnen, weil wir wissen, dass nur 30% der Bildungsbiografie eines Jugendlichen oder eines jungen Menschen im außerfamiliären Umfeld gestaltet wird. Das heißt, in Schule, in Kita, in Jugendzentren, der große Teil, 60 bis 70% sind im innerfamiliären Umfeld. Das bedeutet logischerweise, dass wir Angebote machen können. Und das war auch mein Ziel, dass zum Beispiel Hamburg hat keine Partnerstadt mit Israel, anders als viele andere große Städte oder auch kleinere Kommunen haben Partnerschaften, keine direkten Bezugspunkte da sind. Ich halte es für absolut notwendig, dass Jugendliche eine reale Erfahrung machen können und in der Stadt, in der ich lebe, ist jeder zweite Jugendliche an einer öffentlichen Schule, hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, das schließt alle mit ein. Und mir ist es wichtig, dass man nicht politisch das auflädt, sondern dass man eine reale Erfahrung macht. Da fährt eine Fußballmannschaft nach Israel und dann werden die wahrscheinlich mit Moshe und Ahmed zusammen Fußball spielen, weil die Bevölkerung in Israel halt so ist, dass sie gemischt ist. Und wenn sie zurückkommen, wenn sie vielleicht keine großen Fans von Israel sein, vielleicht schon, ist aber auch nicht mein Ziel. Aber wichtig ist, dass sie sagen, wir haben hier eine Erfahrung gemacht und das, was ihr erzählt über Apartheid oder das sind alles weiße Menschen oder was auch immer, ist Bullshit. Ja, also dass wir so einen Irritationspunkt setzen, dass Einzelne genau das machen. Und als Antisemitismusbeauftragter hat man nicht besonders viele Mittel und man braucht Partner. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Hamburg das Geld haben, dass wir so einen Modellversuch machen können, Hamburg-Israelischen Jugendaustausch. Das Geld wurde bisher nicht abgerufen und auch nicht freigegeben von der Behörde. Das ist aber ein anderes Thema. Wir haben eine Bildungsstelle eingerichtet. Auch da ist das Geld freigegeben, aber es ist noch nichts passiert. Auch das ist ein Grund, warum ich nicht besonders happy bin darüber. Das heißt, man kann Menschen, die sowieso schon engagiert sind, und wir haben eine Menge Menschen in unserem Land, die engagiert sind, die auch redlich sind, denen muss man Mittel geben, dass sie das auch umsetzen können. Und dass es auch für sie leicht ist. Weil wenn ein Trainer in einer Fußballmannschaft sagen will, ich würde gerne meinen Jugendlichen ermöglichen, nach Israel zu fahren, dann braucht das Geld, weil das ist teuer. Das ist auch eine sozialpolitische Frage. Ja? Möchten wir Menschen diese Erfahrung ermöglichen? Weil realistischerweise muss man sagen, Gegenbesuche von Israelis in Deutschland sind in der momentanen Situation nicht nur, weil es eine Kriegssituation gibt und die Flüge, aber auch allein das Sein in Gastfamilien, in Stadtteilen mit einer großen migrantischen Bevölkerung, kann ein extremes Problem werden und auch zu einer Bedrohung.
Ja. Natalia, jetzt müssen wir mal ganz kurz schneiden. Ich habe jetzt gerade ganz kurz den Faden verloren. Ah, das haben wir direkt wieder. Ja, Hänsel, also alles ganz, ganz große Probleme. Sie waren an der Schnittstelle zwischen Community, zwischen Politik, Verwaltung. Und was müsste denn die Politik tun, damit jüdisches Leben wieder sicher und sichtbar wird in Deutschland? Also haben Sie da einen konkreten Vorschlag, wo Sie sagen, okay, das müssen wir umsetzen, oder ist das so ein dickes Brett, das es extrem schwierig macht zu bohren?
Erstmal müsste man das, was man hat, umsetzen. Wir haben eine Bundesstrategie, wir haben Landesstrategien. Dort ist relativ klar geregelt, was geht und was nicht geht. Ja? Mhm. Erstaunlicherweise wird mir immer wieder gesagt, das würde Wissenschaftsfreiheit oder Forschungsfreiheit oder Kunstfreiheit einschränken. Wenn man diese Antisemitismusstrategien umsetzt, habe ich noch nie verstanden. Das Einzige, was diese Konzepte und auch Strategien tun, sind die Freiheit von Antisemiten einzuschränken, antisemitisch zu sein. Mhm. Ja? Weil alles in oder viele Dinge sind in unserer Gesellschaft, die als demokratische Gesellschaft ja auch durchaus resilient ist in den letzten Jahren, duldbar, ob uns das gefällt oder nicht. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg einer Demokratie, dass wir Dinge aushalten. Dass wir auch aushalten, dass seit Erhebung ungefähr 15% unserer Bevölkerung demokratiefeindlich sind oder ablehnt der Demokratie aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das ist ja eigentlich eine Motivation zu sagen, wir müssen immer wieder dafür auch einstehen, zu sagen, wir haben hier Werte, die wir in anderen Ländern sowieso nicht haben, aber die wir verteidigen müssen, weil das ist unsere Art des Lebens. Und dazu gehört natürlich auch, dass Jüdinnen und Juden hier leben können. Das Einfachste ist, wir müssen das nicht neu erfinden. Das, was da ist, umsetzen, Strafrecht, ist ein Thema und ich habe das Gefühl, da gibt es große Fortschritte. Die Staatsanwaltschaften sind sensibilisiert, viele Richterinnen und Richter. Da ist viel auf den Weg gebracht worden. Aber wir sind von einer Welle von Antisemitismus erfasst, die, glaube ich, nicht so aufzuhalten ist. Wenn wir an einen Punkt kommen können, vor dem 7. Oktober 23, ja, also in Deutschland hatten wir dort relativ stabile Zustimmungswerte für jüdisches Leben, für Jüdinnen und Juden. Antisemitische Klischees waren weit weniger. Wenn wir erstmal dort wieder hinkommen können, ist es schon ein großer Erfolg. Ich gehe gar nicht davon aus, sozusagen, dass wir viel weitergehen können, dass wir hier eine Situation schaffen können, in der Jüdinnen und Juden so frei leben können wie vor dem 7. Oktober. Und selbst dort war es ja so, dass jüdische Institutionen geschützt werden mussten, dass Reisegruppen angemeldet wurden und so weiter und so fort. Aber heute haben wir eigentlich einen Ausnahmezustand. Und man muss auch, glaube ich, anerkennen, dass wir in Deutschland im Vergleich zum Rest von Europa, relativ Westeuropa, gut aufgestellt sind noch. Mhm. Aber die Frage ist, mit wem will man sich vergleichen?
Das ist die Frage. Und genau, wenn wir nochmal auf Ihre Arbeit als Antisemitismusbeauftragter blicken. Sie haben gesagt, die Unterstützung in der Politik war nicht so, wie Sie sich das gewünscht haben oder in der Verwaltung. Aber Sie wurden ja auch angegriffen. Also lassen Sie uns nochmal kurz darüber sprechen. Also wie sind Sie in den Fokus von den Antisemiten geraten und was ist Ihnen da passiert?
Also sozusagen das, was es digital gibt oder an Beleidigungen und an Angriffen und Drohungen, das kannte ich auch schon, bevor ich Antisemitismusbeauftragter war. Ich war lange für die Deutsch-Israelische Gesellschaft engagiert. Das war nicht neu. Was schon sehr, sehr bedrückend war, dass ich Menschen erlebt habe, die direkt angegriffen wurden. Und weil ich selber einen engen Kontakt habe und auch selber Mitglied der jüdischen Gemeinde bin, sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, kannst du hier helfen oder was kann ich tun? Mhm. Und wenn man das mitbekommt, dann, muss ich gar nicht abstrakt sagen, ging mir das einfach sehr, sehr nah. Ja? Mir selber ist auch etwas passiert, dass jemand ich war mit meiner Tochter unterwegs und jemand hat mitbekommen, dass wir ein hebräisches Lied im Auto hören und hat angefangen, und zu beschimpfen und dann auch versucht, von der Straße zu drängen. Okay. Und das Ganze konnte nur gestoppt werden, weil das große Glück war, dass auf einmal ein Polizeiwagen hinter uns war und er aus dem Auto rausgesprungen ist, nachdem wir zum Halten gekommen sind. Und ich dachte, okay, was passiert jetzt? Dann sind die Beamten rausgekommen und er hat vor allen Beleidigungen von sich gegeben. Und hat später sogar in einem Video begründet, warum er der Meinung ist, dass das total richtig ist. Ist ein nicht deutscher Staatsbürger, der ein langes Vorstrafenregister hat, wenn ich es richtig weiß, mit ähnlichen Taten. Und ja, ich muss sagen, das macht was mit einem. Aber für mich ist viel relevanter, ob man das Gefühl hat und auch real messen kann, ob etwas passiert. Und ich habe das ehrenamtlich gemacht. Das heißt, ich habe Zeit und Energie dort reingesteckt und ich habe großartige Kollegen auch im Büro gehabt, die sehr engagiert waren. Am Ende muss man, glaube ich, mit sich selber ehrlich sein. Und wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter und man wird blockiert, dann muss man einfach sagen, dann geht man, weil man will ja keine Figur sein, die irgendwas verwaltet, sondern ich wollte das machen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann etwas zurückgeben und ich wollte etwas Positives bewirken.
Ja, gab es da Reaktionen aus der Politik auf Ihren Rücktritt? Also was hat die Politik gesagt?
Ja, ich glaube, also es ist ja Lokalpolitik. Es gab dann bundesweit doch durchaus auch eine Resonanz darauf. Aber man hat das schon bedauert. Aber ich glaube, strukturell hat man da nichts angepasst. Das heißt, es gab dann auch irgendwie noch, jemand hat einen Rechtsstreit mit der Stadt um diese Stelle, was aber gar nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Und bis heute ist das Amt nicht besetzt. Das heißt, weder werden Mittel, die vorhanden sind, nutzbar gemacht, abgerufen, noch haben wir derzeit in Hamburg einen Antisemitismusbeauftragten. In einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit diesem Anstieg von antisemitischen Straftaten, die öffentliche Meinung, ist das schon fatal.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel schlimme Dinge gehört. Absolut. Also von Angriffen, dass jüdisches Leben immer mehr unter Druck gerät in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Was macht Ihnen denn persönlich Hoffnung?
Und das ist eine interessante Frage, weil eigentlich bin ich ein grundsätzlich sehr positiv gestimmter Mensch. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, was ich besonders schön fand und was ich gelernt habe. Das eine ist, dass Menschen mich angesprochen haben, persönlich in meinem nahen Wohnumfeld und gekommen sind und gesagt haben, Stefan, wir haben mitbekommen, was passiert ist, wenn irgendwas ist, melde dich einfach. Mhm. Eine ganz banale Sache, eine ganz menschliche Reaktion, die viel zu selten kommt. Ja, dass wir einfach mal nachfragen, hey, geht's dir eigentlich gut? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn ich heute in meine Gemeinde gehe oder in meine Synagoge, dass dort mehr Menschen sind, als ich es früher wahrgenommen habe, mhm, und dass sie nicht zwangsläufig deshalb da sind, weil sie mehr religiös sind, das kann auch sein, aber weil die Menschen Gemeinschaft wollen. Das heißt, es gibt dieses Gefühl von, wir erleben Vereinsamung und unsere Antwort darauf ist Gemeinschaft. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und positiv, dass ich erleben kann, dass es Anstrengungen gibt aus dem Zentralrat, aber auch von Jugendbewegungen, dass Menschen, jüdische Kinder und Jugendlichen einen Ort haben, wo sie sich auftanken können, wo sie positive Erlebnisse haben und wo sie einfach so sein können, wie sie sein möchten, ja, in ihrer ganzen Vielfalt. Das sind Dinge, die ich schön und die ich positiv finde. Und dass ich weiß, dass es wirklich viele Menschen gibt, das habe ich vorhin schon gesagt, die ehrlich und redlich dafür sorgen wollen, dass Jüdinnen und Juden hier in diesem Land leben können. Das ist, glaube ich, das, was ich positiv finde. Realistischerweise muss ich sagen, auch wenn ich sehr positiv für mich selber bin, wird diese Situation noch lange anhalten. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Diese Verschwörungsideologien, die Zersetzung unserer Gesellschaft. Ich finde, Charlotte Knobloch hat mal gesagt, Antisemitismus ist ein Gift, das die Gesellschaft zersetzt. Dieses Gift ist sehr, sehr tief eingedrungen hier. Und wir müssen überhaupt nicht über das reden, sozusagen, was postnationalsozialistisch schon immer hier war. Sondern diese Modernisierung des Stereotyps über Juden, diese Erzählung über Juden ist sehr, sehr stark verankert. Und ich glaube, damit umzugehen und diese Resilienz zu entwickeln, ist auch eine Stärke von Jüdinnen und Juden. Weil man muss sich in gewisser Weise eine zweite Option offen halten. Hm. Und das macht kreativ.
Herr Hensel, vielen Dank für das Gespräch. Schwieriges Thema, hat mir trotzdem, ich sage jetzt mal, Spaß gemacht und es war auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.